Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Tag. Wie eine aktuelle Studie zeigt, sind die Gehälter der DAX-Vorstände im Vergleich zum Vorjahr zwar gesunken, aber das Gehaltsgefälle zwischen Vorständen und Belegschaft ist in vielen Unternehmen dennoch gewaltig. Und die Deutsche Bahn hat heute mit der Sanierung zweier wichtiger Bahnstrecken begonnen. Fahrgäste müssen sich zeitweise auf längere Fahrzeiten einstellen. Zuerst aber blicken wir auf die Proteste am Finanzstandort Hongkong. Dort sind in der Nacht auf Montag mehr als 1 Million Menschen auf die Straße gegangen, um gegen ein geplantes Gesetzesvorhaben zu protestieren. Das geplante Gesetz würde es Hongkonger Behörden erlauben, Verdächtige ins deutlich weniger rechtssichere China auszuliefern, wenn die dortige Kommunistische Volkspartei das einfordert. Anfangs wurden diese Proteste vor allem von Menschenrechtlern vorangetrieben. Inzwischen haben aber auch mehrere tausend Firmeninhaber angekündigt, morgen bei weiteren Demonstrationen dabei zu sein und ihre Geschäfte zu schließen. Ich habe heute Mittag mit Markus Pfalzgraf, unserem Korrespondenten vor Ort in Shanghai, gesprochen und ihn gefragt, Herr Pfalzgraf, warum beteiligen sich denn inzwischen auch in so großem Umfang Unternehmer an den Protesten?
Ja, der Protest ist sehr, sehr breit geworden. Warum Unternehmer auch Stellung beziehen? Sie fürchten, wie viele andere auch, um die Rechtsstaatlichkeit in Hongkong. Bisher war Hongkong sehr verlässlich, gerade auch bei Streitigkeiten. Und das ist auch bislang, auch nach der Rückgabe Hongkongs an China, weitgehend eigenständig geblieben. Mit diesem Gesetz könnte es aber sein, dass Verdächtige an Festlandchina überstellt werden. Und die Befürchtung ist, da wartet dann eben kein rechtsstaatliches Verfahren auf sie, sondern da wartet Willkür. Und in so einem Umfeld, da kann natürlich Unsicherheit aufkommen. Die Unternehmer, die jetzt zu Streiks aufrufen, das sind vielleicht jetzt nicht alles Großunternehmer oder Investoren, sondern auch einfach lokale Firmen, die ihren Mitarbeitenden freigeben wollen, um an den Protesten teilzunehmen. Auch Angestellte im sozialen Bereich beispielsweise, aber eben auch Anwälte. Auch Investoren machen sich Sorgen, auch die Handelskammern und Wirtschaftsprüfer könnten vielleicht nicht mehr so frei agieren, wenn sie fürchten müssten, in China gesucht und vielleicht sogar irgendwann ausgeliefert zu werden.
Wie stark ist denn China überhaupt wirtschaftlich von Hongkong abhängig? Also es war ja lange Zeit so, dass Hongkong wirklich auch für die chinesische Wirtschaft, ein Treiber war. Kann die Regierung in Peking sich das überhaupt leisten, hier zu sagen, wir legen da den Unternehmern in Hongkong künftig auch Steine in den Weg und untergraben da das Rechtssystem?
Ja, das kann sie sich inzwischen leisten. Wenn man sich das mal vergegenwärtigt, bei der Rückgabe Hongkongs durch Großbritannien an China, das ist jetzt etwas über 20 Jahre her, da boomte Hongkong. Da war es für 1/5 der chinesischen Wirtschaftskraft verantwortlich. Aber dann kamen Jahre der Stagnation in Hongkong. In China dagegen explodierendes Wachstum. China stieg immer weiter auf zu der Wirtschaftsmacht, die es heute eben ist. Und da hat Hongkong heute nur noch einen Anteil von 3% an dem chinesischen Bruttoinlandsprodukt. Hongkong gilt zwar immer noch so ein bisschen als das Modell einer freien Marktwirtschaft, niedrige Steuern, sehr einfacher Zugang, ist immer noch ein sehr wichtiges Finanzzentrum in Ostasien, in ganz Südostasien eigentlich. Aber wenn die chinesische Wirtschaft weiter so wächst, wie sie wächst, und das tut sie ja immer noch, auch wenn auch vielleicht etwas langsamer, dann wird die Rolle von einer Stadt wie Hongkong natürlich anteilig kleiner. Und dann ist China irgendwann so stark, dass sie vielleicht sagen können, wir brauchen euch nicht mehr.
Sie haben gerade gesagt, Hongkong ist ein wichtiges Finanzzentrum vor Ort. Gerade vor dem Hintergrund des Handelsstreits auch mit den USA ist China ja dabei, seine Finanzmärkte immer mehr für ausländische Investoren zu öffnen. Hongkong, das galt immer so ein bisschen als das Tor zu China für Investoren. Wie gefährdet ist diese Entwicklung jetzt durch die aktuelle politische Unsicherheit?
Ja, es ist so, bei der Börse gilt eigentlich was Ähnliches, wie es für die Wirtschaft insgesamt gilt. Da ist Hongkong immer noch einigermaßen attraktiv. Wenn Unternehmen an die Börse gehen, dann tun sie das immer noch ganz gerne in Hongkong. Das ist sehr attraktiv, das kommt gut an. Aber ein Börsengang in Shanghai zum Beispiel könnte inzwischen manchmal interessanter sein für Firmen. Auch Shenzhen wird als Standort sehr gepusht durch die chinesische Zentralregierung. Das ist so ein bisschen das Hightech-Labor Chinas, eine Sonderwirtschaftszone direkt an der Grenze zu Hongkong, was eben keine politische, keine Staatsgrenze mehr ist, aber eben noch eine Systemgrenze. Und da gibt es eben eine direkte Konkurrenz. Und auch in der Hinsicht ist China vielleicht gar nicht mehr so abhängig von Hongkong. Wenn man sich aktuell die Börsen anschaut, die sind auch alle leicht im Plus. Die haben jetzt schon geschlossen. Es ist hier ein bisschen später als in Deutschland. Da geht es auch gar nicht mehr so sehr um die Proteste, sondern eher um Handelsstreitigkeiten, die noch Effekte haben. Und ja, wenn auch in dieser Hinsicht Hongkong gar nicht mehr so eine große Rolle spielt für China, dann ist vielleicht auch das ein Grund, warum Peking jetzt gar nicht so aktiv eingreift. Man könnte sagen, warum offen zwischen die Fronten geraten, wenn man Hongkong auch quasi am langen Arm verhungern lassen kann.
Was die Proteste in Hongkong für die Rolle der Stadt als Finanzstandort bedeuten, war das Markus Pfalzgraf aus Shanghai. Die Internationale Arbeitsorganisation, kurz ILO, setzt sich weltweit für bessere Arbeitsbedingungen ein und das schon seit 100 Jahren. Seit gestern läuft in Genf die Jahres- und dieses Mal auch Jubiläumskonferenz der Organisation, bei der heute unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast war. Gegründet wurde die ILO 1919 im Zuge des Versailler Vertrages, weil man davon ausging, dass dauerhafter Weltfrieden nur mit Hilfe sozialer Gerechtigkeit erreichbar sei. Eine Aufgabe, die bis heute hochaktuell geblieben ist, wie Dietrich Karl Meurer berichtet.
Die Wirtschaft hat dem Menschen zu dienen. Und nicht umgekehrt.
Ein Plädoyer für mehr soziale Gerechtigkeit. So lässt sich die Rede von Angela Merkel anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Internationalen Arbeitsorganisation ILO zusammenfassen. Die Bundeskanzlerin sagte in Genf, ob es in einer Gesellschaft menschlich und gerecht zugehe, zeige sich an den Arbeitsbedingungen.
Werden Menschen allein als Produktionsfaktoren gesehen oder können sie sich verwirklichen und ihre Talente entfalten? Reicht das Einkommen für ein menschenwürdiges Leben? Und wie steht es um Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit?
Angela Merkel würdigte den Einsatz der ILO im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit in aller Welt. Gegründet wurde die Organisation nach dem Ende des Ersten Weltkrieges mit dem Ziel, einen dauerhaften Weltfrieden zu sichern. Die Bundeskanzlerin betonte, die UNO-Sonderorganisation werde heute genauso gebraucht wie zu ihrer Anfangszeit.
Im Grunde kann man nach 100 Jahren auch sagen, es gibt wahnsinnig viel zu tun, leider. Denn wir müssen heute zum 100. Geburtstag feststellen, dass der Einsatz für menschenwürdige Arbeitsbedingungen unverändert dringlich ist.
Angela Merkel verwies auf Millionen Kinder, die zur Arbeit gezwungen werden, und auch an die nicht existente Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern. Die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt lasse oft selbst in den Industriestaaten zu wünschen übrig, auch in Deutschland.
In Deutschland sind in den großen Aufsichtsräten überhaupt erst ein Drittel Frauen berufen worden, nachdem wir ein Gesetz gemacht haben, weil über Jahrzehnte alle Selbstverpflichtungen nicht gefruchtet haben. Und selbst heute ist es noch so, dass in den größten Industrieunternehmen keine Frau zu finden ist, die ein solches Unternehmen führt. Das kann und darf so nicht bleiben. Hilft auch eine Bundeskanzlerin nicht, wenn die Wirtschaft da nicht vorankommt.
Eine besondere Herausforderung stelle die Digitalisierung dar. Sie verändere die Arbeitswelt so stark wie einst die Industrialisierung. Darauf müssten die Gesellschaften reagieren.
Auch wenn im Zuge der technologischen Weiterentwicklung menschliche Arbeitskraft nicht weniger wichtig und uns die Arbeit nicht ausgehen wird, wird sie dennoch immer wieder anders aussehen und neue Qualifizierungen erfordern.
Die ILO, deren Aufgabe es ist, Arbeits- und Sozialnormen zu entwickeln und deren Einhaltung zu kontrollieren, diskutiert auf der derzeitigen Konferenz in Genf Leitlinien für die Arbeitswelt vor dem Hintergrund der Globalisierung und Digitalisierung. Ziel des noch bis Freitag nächster Woche dauernden Treffens ist es, eine sogenannte Jahrhunderterklärung zur Zukunft der Arbeit zu verabschieden, in der soziale Gerechtigkeit für alle verankert ist. Angela Merkel ließ keine Zweifel daran, dass sie mit schwierigen Verhandlungen über den Text rechnet. Doch sei ein multilateraler Ansatz, wie er sich mit der ILO seit 100 Jahren verbindet, die aus ihrer Sicht beste Lösung.
Die Internationale Arbeitsorganisation kämpft seit 100 Jahren für bessere Arbeitsbedingungen, Dietrich Karl Meurer berichtete. Die Deutsche Bahn hat heute mit der Sanierung ihrer wichtigen Schnellstrecken Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart begonnen. Beide Strecken wurden vor knapp 30 Jahren in Betrieb genommen, seitdem nur ausgebessert, aber nie grundlegend erneuert, und das soll jetzt nachgeholt werden. Über die Sanierungspläne spreche ich mit meinem Kollegen Dieter Nürnberger. Herr Nürnberger, für Bahnkunden ist das natürlich langfristig gut, aber kurzfristig macht das auch Umstände, diese Bauarbeiten. Auf was müssen sich die Kunden einstellen?
Frau Scherer, die Kunden müssen sich auf jeden Fall und vielerorts auf längere Fahrzeiten einstellen, denn es wird an vielen Stellen gebaut und einige davon sind wichtige Knotenpunkte oder eben auch stark frequentierte Strecken. Ganz konkret seit heute ist beispielsweise ein wichtiger Abschnitt der ICE-Trasse Nord-Süd-Richtung für ein halbes Jahr dicht. Es geht um die Strecke zwischen Hannover und Göttingen und für die Fahrgäste heißt dies, dass sie mit einer doch deutlich längeren Fahrzeit rechnen müssen, 30 bis 40 Minuten zusätzlich, was aber in die Fahrpläne schon eingearbeitet wurde. Und das ist auch nur der Anfang dieser Sanierungsmaßnahmen auf diesen wichtigen ICE-Nord-Süd-Trassen. Es geht dann bis 2023 weiter. Immer wieder werden dann Strecken zeitweise eingestellt und umfahren. Hannover-Göttingen, das ist eine vielbefahrene Strecke, mehr als 100 Fernverkehrszüge täglich und somit auch rund 40.000 Fahrgäste werden davon betroffen sein.
Seit dem Wochenende hat die Deutsche Bahn außerdem Probleme durch den Lieferstopp beim ICE 4. Inwiefern bekommen Kunden denn das zu spüren?
Na, auch eine solche Nachricht kommt natürlich zur Unzeit, denn der neue ICE 4 ist ja sozusagen das Flaggschiff der Bahn. Rund 25 Züge davon sind auch schon unterwegs auf den Gleisen. Die Anzahl sollte aber zum kleinen Fahrplanwechsel am Wochenende jetzt deutlich erhöht werden. Aber es gab bereits vor 2 Monaten einen Lieferstopp aufgrund fehlender Schweißnähte im Untergestell der Waggons. Allerdings konnte man bisher wohl keine Lösung für das Problem finden. Die Bahn hat die Hersteller Siemens und Bombardier natürlich aufgefordert, fordert hier eine mit dem zuständigen Eisenbahnbundesamt abgestimmtes Ausbesserungskonzept vorzulegen. Und alle Beteiligten betonen im Moment, dass die bisher eingesetzten Schnellzüge kein Sicherheitsrisiko für die Kunden darstellen. Aber durch den Lieferstopp kann das schöne Versprechen der Bahn, mit dem neuen ICE 4 den Fahrgästen noch mehr Komfort zu liefern, eben nicht umgesetzt oder nur sehr eingeschränkt umgesetzt werden.
In der vergangenen Woche, da wurde ja bekannt, dass es bei der Deutschen Bahn Ungereimtheiten bei Beraterverträgen gab. Am Donnerstag soll es dazu eine Sondersitzung des Aufsichtsrats geben. Weiß man da schon Genaues?
Also vieles, was da derzeit spekuliert oder auch geschrieben wird, ist noch journalistisch nicht wasserdicht. Das muss man eindeutig erst mal sagen. Da hofft man nun auf die Sondersitzung des Aufsichtsrates am Donnerstag, dass da vielleicht mehr rauskommt. Es werden derzeit Beraterverträge aus der Zeit 2010 bis 2018 untersucht. Die Bahn hat inzwischen auch externe Wirtschaftsprüfer eingeschaltet. Auch der Bundesrechnungshof ist aktiv geworden. Es geht um möglicherweise rechtswidrige Beraterverträge, die wohl auch an ehemalige Vorstandsmitglieder vergeben wurden, obwohl hier vorher übliche Abfindungen bei deren Ausscheiden auch gezahlt wurden. Die Frage ist nun, was wurde da an Beratungsleistungen konkret erbracht und inwiefern erfolgte die Vergabe dieser Tätigkeiten am Aufsichtsrat vorbei? Es betrifft somit im Wesentlichen die Zeit unter Konzernchef Rüdiger Grube, aber auch Richard Lutz, der jetzige Vorstandsvorsitzende, steht im Mittelpunkt, weil er in dieser Zeit Finanzvorstand des bundeseigenen Unternehmens war. Und inzwischen hat die Deutsche Bahn reagiert. Beraterverträge gegen Geld dürfen nur noch vergeben werden, wenn der Aufsichtsrat als Kontrollgremium ausdrücklich zustimmt.
Über Sanierungspläne der Deutschen Bahn war das Dieter Nürnberger. Vielen Dank. In Potsdam haben am Vormittag rund 20 Taxifahrer gegen geplante Neuregelungen für Konkurrenten wie Uber demonstriert. Ihr Protest entzündete sich vor allem an Liberalisierungsplänen des Verkehrsministers. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
Die Mahnwache in Potsdam war der Auftakt einer ganzen Reihe von bundesweiten Protestveranstaltungen bis Ende Juni. Die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer geplante Liberalisierung sieht unter anderem vor, dass die sogenannte Rückkehrpflicht für Mietwagen mit Fahrer entfallen soll. Bei neuen Fahrdienstvermittlern wie Uber müssen Fahrer bisher nach jeder Fahrt an ihren Hauptstandort zurückkehren, wenn sie keinen neuen Auftrag haben. Taxen dagegen dürfen auf der Straße auf Kunden warten. Die dünnen Plastikbeutel für Obst und Gemüse werden zum Auslaufmodell. Der Discounter Aldi will sie ab dem Sommer durch Beutel aus nachwachsenden Rohstoffen ersetzen, die 1 Cent pro Stück kosten sollen. Real will die sogenannten Knotenbeutel bis Ende 2020 abschaffen und Rewe nahm sie kürzlich probehalber für einen Tag aus dem Sortiment. Eine Alternative sind wiederverwendbare Netze aus Polyester oder Baumwolle, in die mehrere Kilogramm Obst und Gemüse gepackt werden können. Deutschland hinkt den meisten EU-Staaten in Sachen digitale Behördengänge deutlich hinterher. Nicht einmal jeder zweite deutsche Internetnutzer kontaktiere Behörden online. Im EU-Durchschnitt sind es 64%. Das Online-Zugangsgesetz von 2017 soll dafür sorgen, dass Bürger und Unternehmen in Deutschland ihre Anliegen bei der Verwaltung bis spätestens 2022 digital erledigen können.
Das waren die Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann. Nun ist es offiziell. Die EU hat heute der einst geplanten Fusion der Stahlkonzerne Tata und Thyssen eine Absage erteilt. Die beiden Konzerne wollten sich ursprünglich zusammenschließen, um gemeinsam im Stahlgeschäft besser bestehen zu können, hatten diese Pläne dann aber im Mai schon wieder verworfen, weil sie die Widerstände der EU ahnten. Jetzt weiß man zu Recht, warum genau, erklärt Paul Vorreiter.
ThyssenKrupp wollte seine Stahlsparte mit dem indischen Unternehmen Tata verschmelzen, um günstigem Stahl aus China etwas entgegenzusetzen und sich vom schwankenden Stahlgeschäft unabhängiger zu machen. Der Zusammenschluss hätte Europas zweitgrößten Stahlkonzern entstehen lassen nach dem Weltmarktführer ArcelorMittal mit rund 48.000 Mitarbeitern in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Dass daraus nichts wird, ist nun endgültig besiegelt. Gewohnt klar hat EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager begründet, warum ihre Behörde den geplanten Zusammenschluss gestoppt hat. Es müsse ernsthafter Schaden für Industriekunden und Verbraucher abgewendet werden, sagte die Dänin am Nachmittag in Brüssel. ThyssenKrupp und Tata haben es versäumt, die Bedenken der Kommission durch geeignete Abhilfemaßnahmen zu beseitigen, und deswegen haben wir den Zusammenschluss gestoppt, um höhere Preise und ein geringeres Angebot für die Stahlkunden zu verhindern. Die Fusion wäre von großer Tragweite gewesen. Vestager hob hervor, dass Stahl ein wichtiger Ausgangsstoff für Waren sei, zum Beispiel für Autos und Lebensmittelkonserven. In den Bereichen würden Millionen von Menschen in der EU arbeiten. Unternehmen, die in diesen Sektoren produzierten, seien auf wettbewerbsfähige Preise angewiesen, um selbst am weltweiten Markt bestehen zu können. Dass die Preise durch die Fusion hätten anziehen können, das befürchtet die Kommission gleich bei einer ganzen Reihe von Stahlsorten. Bei laminierten und metallbeschichteten Verpackungsstahlerzeugnissen sowie feuerverzinkten Stahlprodukten für die Autoindustrie. Bei letzteren handele es sich um einen Markt mit nur wenigen Anbietern, die in der Lage sind, große Mengen zu produzieren. Hier hätte der Zusammenschluss zu weniger Wettbewerb geführt. Abnehmer solcher Erzeugnisse könnten teurere Preise ebenso wenig umgehen, hieß es. Laut EU-Kommission sind die betroffenen Firmen nämlich auf kurze Lieferzeiten innerhalb der EU und die Qualität der Produkte angewiesen. Daher wären Erzeugnisse aus Drittländern für die Stahlkunden keine Alternative. Im Februar hatte die EU-Kommission den geplanten Zusammenschluss der Bahnsparten von Siemens und Alstom verhindert. Daher bekam Margarete Vestager auch heute wieder die Frage gestellt, ob ihre Behörde Unternehmen aus bestimmten Ländern wie Deutschland besonders im Visier habe. Wenn Sie die Herkunftsländer untersuchen, dann sehen Sie auch, dass wir den Zusammenschluss von Bayer und Monsanto gebilligt haben. Wir prüfen immer von Fall zu Fall, ob Abnehmer oder Verbraucher eine Alternative haben, falls die fusionierten Unternehmen ihre Preise anheben, das Angebot oder Innovation begrenzen. Die Brüsseler Entscheidung ist für ThyssenKrupp keine Überraschung. Das Unternehmen hatte selbst die Fusion seiner Stahlsparte mit dem indischen Konkurrenten und die Aufspaltung des Konzerns in zwei eigenständige Aktiengesellschaften abgeblasen. Stattdessen ein Umbauplan. ThyssenKrupp soll zu einer Holding werden, bei der die einzelnen Sparten eigenständiger werden. Die profitabelste, das Geschäft mit Rolltreppen und Aufzügen, soll teilweise an die Börse kommen. Konzernchef Guido Kerkhoff verspricht sich mit Hilfe der Umbaupläne unter anderem geringere Verwaltungskosten. Die sollen von jährlich 380 Millionen Euro auf unter 200 Millionen Euro fallen.
Die einst geplante Fusion zwischen Tata und ThyssenKrupp ist von der EU nun offiziell untersagt, Paul Vorreiter berichtete. Die hohen Gehälter von Konzernvorständen sorgen regelmäßig für Kritik. Eine aktuelle Analyse zeigt nun, im vergangenen Jahr sind die Gehälter der DAX-Vorstände zwar im Schnitt gesunken, allerdings weit weniger stark als die Aktienkurse der Unternehmen. Mehr dazu von Mischa Erhardt.
Bei den Vergütungen der Vorstände von Börsenunternehmen zeigt sich im vergangenen Jahr zunächst einmal eine vernünftige Tendenz, will heißen, eine Tendenz, die einhergeht mit der wirtschaftlichen Entwicklung.
Hier ist es auffällig, dass die Vorstandsgehälter in 2018 gesunken sind. Das hatten wir ganz selten in den letzten 10, 20 Jahren. Und gleichzeitig sind die Gehälter der normalen Mitarbeiter in den Konzernen gestiegen,
sagt der Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Marc Tüngler. Die Analyse der Vorstandsgehälter in den 30 größten deutschen Börsenunternehmen des DAXes hat ergeben, dass die Managergehälter um 3,5% zurückgegangen sind. Im Gegensatz dazu sind die Gehälter der Beschäftigten der Konzerne gestiegen. Die Schere zwischen den Topverdienern und den Beschäftigten hat sich also ein wenig geschlossen. Dennoch ist die Differenz nach wie vor beachtlich. Die Vorstände haben auch 2018 noch das 52-fache ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdient. Die Vorstandschefs selbst verdienten durchschnittlich 5,4 Millionen Euro, wobei SAP-Chef Bill McDermott wie im vergangenen Jahr mit exakt der doppelten Summe von 10,8 Millionen Euro der bestverdienende DAX-Chef war. Eine positive Entwicklung sieht Studienautor Gunter Friedel von der Technischen Universität München bei den unterschiedlichen Gehaltsanteilen.
Die aktienkursorientierte Vergütung macht inzwischen etwa ein Drittel der gesamten Vergütung aus und die hat stark zugenommen. Das ist aus unserer Sicht ein richtiger Trend, weil der Aktienkurs die langfristige Wertentwicklung eines Unternehmens am besten widerspiegelt.
Allerdings kann auch die am Aktienkurs orientierte Vergütung Blüten treiben. So haben im MDAX die drei Zalando-Vorstände auf diese Weise im vergangenen Jahr jeweils knapp 20 Millionen Euro verdient. Mit kritischem Blick schauen die Aktionärsschützer auch auf den direkten Vergleich der Vergütungen mit der Aktienkursentwicklung. Denn gemessen am Rückgang des DAXes um 18% ist der Rückgang der Managergehälter mit 3,5% noch moderat. Vergleicht man die Zahlungen an die Vorstandsmitglieder der einzelnen Unternehmen, liegt Volkswagen an der Spitze, dahinter der Pharma- und Chemiekonzern Merck.
Und etwas überraschend vielleicht der dritte Platz für die Deutsche Bank. Immer noch fast 5,1 Millionen pro Vorstandsmitglied. Entsprechend beobachten wir bei der Deutschen Bank im Übrigen den stärksten Anstieg der Vergütung. Die Vergütung stieg um 55,2% gegenüber dem Vorjahr. Und das ist interessanterweise beinahe exakt der prozentuale Wertverlust, den die Aktionäre der Deutschen Bank 2018 erleiden mussten. Das war nämlich ein Rückgang von etwa 55%.
Sagt Gunter Friedel. Die Aktionärsschützer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz fordern, dass sich die Bezahlung der Vorstände stärker noch am Erfolg oder Misserfolg des Managements ausrichten sollte. Im internationalen Vergleich schließlich rangieren die deutschen Vorstände europaweit nicht an der Spitze. Vorstände im Eurostoxx 50, also dem Index der 50 größten Börsenkonzerne Europas, verdienten mit durchschnittlich 6,2 Millionen Euro deutlich mehr als die Konzernlenkerinnen und Lenker hierzulande.
Das Gehaltsgefälle zwischen Vorständen und Belegschaft ist zwar kleiner geworden, aber nach wie vor sehr groß. Mischa Erhardt berichtete. Damit schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Konrad Busen vor Ort. Herr Busen, wir haben gerade gehört, wie sich die Gehälter der DAX-Vorstände entwickelt haben. Blicken wir doch mal auf die Unternehmen bzw. auf den Index. Wie steht denn der DAX da?
Ja, nicht so gut wie der Schweizer Index, der heute auf ein Rekordhoch gestiegen ist. Ein Analyst der Bank Société Générale sagt dazu, die Unternehmen im Swiss Market Index SMI, die würden eben eine sichere Dividende zahlen, die Volatilität sei niedrig, also es gibt wenig heftige Schwankungen und das politische Risiko, das sei in der Schweiz nicht so hoch wie in anderen Ländern Europas, etwa Italien. Also die Schweiz, der sichere Hafen. Immerhin, Deutschland wird in dieser Risikoaufzählung nicht genannt. Der DAX ist denn auch zur nicht auf einem Rekordhoch, davon ist er noch einiges entfernt, aber immerhin gegenüber Freitag steigt er rund 1% auf im Moment 12.170 Punkte.
Die niederländische Großbank ING, die hat ja offenbar doch kein Interesse mehr an einer Übernahme der Commerzbank. Wenn wir da beim Bankensektor bleiben, sind das denn mehr als Gerüchte?
Es ist heute vor allem ein neuer Bericht im Handelsblatt, der das behauptet, sich sehr auf Insider bezieht, aber auch auf diverse Studien, etwa eine von der Citibank. Darin steht, dass eine Übernahme der Commerzbank für die ING und übrigens auch für die italienische Bank UniCredit finanziell schwer zu rechtfertigen seien.
Auch außerhalb von Deutschland gibt es ja jede Menge Übernahme- und Fusionsgeschichten. Welche fallen denn da auf?
Raytheon und United Technologies, die beiden Rüstungs- und Elektronikkonzerne aus den USA, wollen zusammengehen. Zusammen wären sie 120 Milliarden Dollar wert. Außerdem hat der Konkurrent von SAP, die Softwarefirma Salesforce, mitgeteilt, für mehr als 15 Milliarden die Firma Tableau Software kaufen zu wollen. Und bei uns in Europa Thomas Cook erwähnenswert. Die Aktie des Touristikunternehmens war ja seit vielen Monaten unter Druck. Heute steigt der Kurs hier in Frankfurt knapp 16% nach oben, denn der Großaktionär von Thomas Cook, Fosun aus China, plant, das Reisegeschäft von Thomas Cook ganz zu übernehmen. Das Fluggeschäft, also die Ferienfluggesellschaft, die würden dann an jemand anderen verkauft.
Dann blicken wir noch mal kurz auf Microsoft, auch in den USA, auch auf Rekordhoch. Was treibt das an?
Ja, pünktlich zur großen Computer- und Videogames-Messe Electronic Entertainment Expo hat Microsoft seine neuen Pläne für die Xbox vorgestellt. Die Xbox, die Pläne kommen bei den Anlegern gut an.
Dann blicken wir noch auf Euro, Renten und Gold.
Ja, der Euro wieder etwas über einem Dollar 13 bei den Staatsanleihen. Da hat heute die Bundesbank die Umlaufrendite unverändert berechnet gegenüber Freitag mit minus 0,27%. Und beim Gold der Preis für die feine Unze 1325,03 $. Das sind 3,57 $ weniger als gestern Abend.
Das war das Börsengespräch heute mit Konrad Busen. Vielen Dank. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend.